Seid ihr euch eigentlich bewusst, wie viele Vorbilder ihr habt? Ich glaube, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, weil ich habe das in der Vorbereitung für diese Predigt gemerkt, dass es eine ganze Menge sind. Also ich konnte die eigentlich fast gar nicht zählen. In jedem Bereich meines Lebens, für den ich mich mal begeistert habe oder immer noch begeistere, habe ich Menschen, die mir zu Vorbildern geworden sind, die mich inspiriert haben, denen ich nachgeeifert habe, bei denen ich mir gedacht habe, oh, wenn ich groß bin, dann will ich mal so sein wie der oder wie die. Es gab Fußballer, die ich bewundert habe, deren Trikot ich mir gekauft habe. Mein erstes Idol war da Uwe Kamps. Ha, Jörg, du kennst ihn noch. Ach, wie schön, das freut mich. Als der 1992 im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen 4 Elfmeter am Stück gehalten hat, war es um mich geschehen. Na, da wusste ich, so will ich mal im Tor stehen können. Also im Tor kann ich stehen, ich tauge aber vor allem als Torpfosten. Aber trotzdem, das war wirklich mein Idol. Später wurde Fußball dann weniger wichtig und Musik hat diesen Stellenwert eingenommen. Ich habe angefangen, Schlagzeug zu spielen. Und dann war ich irgendwann in Nürnberg auf dem Konzert der Gruppe Gamma Ray. Muss man jetzt nicht kennen. Aber während des zweiten Liedes fiel der Strom aus. Das ist ziemlich dämlich, wenn man Heavy Metal spielt. Das einzige Instrument, was dann noch funktioniert hat, war das Schlagzeug. Oh, super, klasse Sache. Die Techniker haben panisch versucht, den Fehler zu finden. Und in der Zeit hat dann Daniel Zimmermann einfach mal ein bisschen Spaß an seinem Schlagzeug gehabt. Und ein Kumpel von mir und ich standen da und wir haben den Mund nicht mehr zubekommen. Was der mit seinen 4 Gliedmaßen gleichzeitig gemacht hat, da hätte ich nicht mal ein einziges alleine nachspielen können. Unfassbar. Und ich wusste, wenn ich groß bin, dann will ich das auch mal können. Ich bin wohl noch nicht groß. Mit der Zeit wurde dann auch Musik nebensächlich. Ich habe das Laufen für mich entdeckt. Und auch da gibt es Vorbilder für mich. Diesen Herrn hier. Das ist Bernd Juckel. Den muss man jetzt nicht kennen. Das ist auch ein Hobbysportler wie ich. Ein netter, älterer Herr. Der dürfte jetzt an die 70 Jahre alt sein. Und der läuft die 100 Kilometer mal eben 3 Stunden schneller als ich. Der hält den Weltrekord in 100 Kilometer Lauf für die Altersklasse älter als 65 und läuft auch den Marathon eben nochmal in 2,50 oder sowas. Also unfassbar. Und nebenbei ist der so nett, so sympathisch, so witzig. Ich freue mich immer, wenn ich den treffe. Das ist ein Vorbild für mich geworden. Und wenn ich dann noch weiter gucke, gibt es auch im Bereich des Glaubens Vorbilder für mich. Eine ganze Menge sogar. Menschen, deren Einsatz, Hingabe, Wesen ich bewundere, bei denen ich staune, wie Gott sie gebraucht hat, wie sie sich Gott zur Verfügung gestellt haben. Und das geht dann von biblischen Personen über Gestalten der Kirchengeschichte bis hin zu modernen Menschen, teilweise auch hier in der Gemeinde. Eins gemeinsam haben diese Vorbilder im Glauben alle. Sie waren oder sie sind Feuer und Flamme für Jesus. Sie glauben leidenschaftlich und sie haben damit das Potenzial, mich anzustecken. Back to the roots. Das ist das Motto, das wir uns für das gesamte Jubiläumsjahr gesetzt haben. Wir haben uns im September und Oktober in 4 Predigten angeguckt, was die Grundlagen unseres Glaubens sind. Was wir eigentlich glauben. Und jetzt wollen wir es praktisch werden lassen. Wir wollen uns in den nächsten Predigten an praktischen Beispielen ansehen, was es bedeutet, leidenschaftlich zu glauben. Darum machen wir Gemeinde liest Bibel. Weil wir nicht eben nur hier im Gottesdienst theoretisch darüber nachdenken wollen, was denn jetzt gut und richtig und wahr ist, sondern wir wollen diesen Glauben in unseren Alltag, in unser Leben bringen. Und wir probieren mit diesen Aktionen, und da werden noch einige kommen in diesem Jahr, euch zu helfen, leidenschaftlich zu glauben. Leidenschaftlich glauben, Menschen, die dich herausfordern. Das ist der Titel unserer neuen Predigtreihe. Flyer liegen hinten auch noch aus. Nehmt die fleißig mit, ladet ein, heftet euch an den Kühlschrank. Es geht um 6 Personen aus der Bibel, die leidenschaftlich geglaubt haben, die Höhen und Tiefen hatten, die nicht nur Vorbilder sind, weil sie alles auf die Reihe bekommen haben und alles gut gewuppt haben, sondern die uns auch in die Tiefen, in die Abgründe des Glaubens gucken lassen und von denen wir ganz viel lernen können. Nehmt die Flyer mit, ich bin total gespannt, was es da zu entdecken gibt. Und los geht's heute, das steht schon ganz groß hier oben, mit Thomas, genannt der Zwilling. einer der engsten Begleiter Jesu, einer der 12 Apostel. Und dieser Thomas, der wird außer in den Jüngerlisten nur in 3 Geschichten im Johannesevangelium erwähnt. Er gehört zu den eher unbekannten Jüngern. Wir wissen nichts über seine Herkunft und auch nicht, wie es nach Pfingsten mit ihm weiterging. Zumindest erzählt die Bibel nichts darüber. Einmal wird er in Johannes 14 erwähnt, aber wirklich nur erwähnt. Die Geschichte bringt uns nicht weiter. So, dass wir noch 2 Geschichten übrig haben. Eine in Johannes 11 und eine in Johannes 20. Und die möchte ich mir heute mit euch angucken und ein Bild von diesem leidenschaftlichen Nachfolger Jesu zu zeichnen und ihn zu einem Vorbild für uns heute in Diesbeck zu machen, dem wir nacheifern können. Los geht's. Die erste Geschichte, in der Thomas als Handelnder auftaucht, die finden wir in Johannes 11. Das ist die Geschichte mit der Auferweckung des Lazarus. Die ganze Geschichte jetzt vorzulesen, würde viel zu weit führen, aber die entscheidenden Verse, die Thomas betreffen, die kann ich vorlesen. Ihr seht sie hier vorne schon, Johannes 11, 6 bis 8 und Vers 16. Als Jesus nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Dann sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Rabbi, wandten sie ein, vor kurzem haben die Juden dort noch versucht, dich zu steinigen. Und jetzt willst du wieder dahin zurückkehren? Ja, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben, sagte Thomas, auch Didymus genannt, zu den anderen Jüngern. Wir kennen Thomas vor allem als den zweifelnden Thomas. Ne, haben wir eben in der Moderation auch gehört. Das ist so das Bild, was wir von diesem Mann haben. Aber hier in dieser Geschichte lernen wir Thomas eher als Pessimisten kennen, als Fatalisten. Er scheint im Leben eher das Schlechte gesehen zu haben, das Schwierige, die Probleme. Er hat immer mit dem Schlimmsten gerechnet. Das kommt hier in dieser Geschichte ganz deutlich raus. Was war passiert? In Johannes 10 wird berichtet, dass bei Jesus und seinen Jüngern so richtig die Post abgeht. Menschen kommen zum Glauben, Menschen werden geheilt, Dämonen werden ausgetrieben. Die Jünger erleben gerade die vielleicht fruchtbarste Zeit in ihrem Dienst mit Jesus. Aber so ein Erfolg, der ruft auch immer Neider auf den Plan, Skeptiker. Die führenden Juden wollten Jesus wegen Gotteslästerung steinigen. Die Stimmung ist aufgeladen, explosiv. Jesus muss aus Jerusalem fliehen. Er zieht mit seinen Jüngern in die Wüste. Und jetzt bringt die Nachricht der Krankheit des Lazarus die Jünger in eine echte Bredouille. Wenn sie jetzt zu ihrem Freund eilen und, ja, Jesus kann ihn ja heilen, das haben sie ja gerade erlebt, dann begeben sie sich in Lebensgefahr. Denn Lazarus wohnt in Bethanien, in unmittelbarer Nähe von Jerusalem. Also genau da, wo gerade dieser aufgehetzte Mob Jesus umbringen wollte. Darum werden die Jünger erstmal wirklich erleichtert gewesen sein, als Jesus sich nicht auf den Weg macht, dass er bleibt, wo er war, weit weg vom Gefahrenbereich. Aber dann macht er sich doch auf den Weg und die Jünger raten ihm eindringlich davon ab. Er soll doch bitte da bleiben, wo er jetzt ist. Es ist einfach zu gefährlich. Alle raten ihm ab, außer Thomas. Ja, lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Und diese Worte bringen ja seinen Pessimismus wunderschön zum Ausdruck. Wenn wir da hingehen, dann werden wir 100%ig sterben. Das war überhaupt nicht sicher. Ja, also es kann ja auch sein, dass diese Menschenmenge sich mittlerweile zerstreut hat, dass sie sich beruhigt haben. Und die Geschichte zeigt es ja, die gehen nach Bethanien und ihnen passiert gar nichts. Aber für Thomas war klar, wenn wir da hingehen, dann geht das schief, was schief gehen kann und wir werden alle sterben. Thomas geht felsenfest davon aus, das geht schief. Er sah nichts anderes als die Katastrophe vor sich liegen und war sich sicher, dass Jesus direkt in seine Steinigung hineinrennt. Was für ein Pessimist. Und das Großartige, was wir hier entdecken können, Jesus braucht auch Pessimisten. Ich bin Optimist. Von Grund auf. Und das erleichtert mir das Leben sehr. Wenn ich irgendwo eine Möglichkeit sehe, dann probiere ich das aus. Wenn ich glaube, da könnte eine Tür offen sein, dann renne ich dagegen. Ja, die wird schon aufgehen irgendwie. Wird schon klappen. Und wenn ich was probiere, dann sehe ich die Chancen und Möglichkeiten, die sich da so bieten. Wenn ich unsere Gemeinde angucke, dann sehe ich die großartigen Möglichkeiten, die hier vor uns liegen. Was man hier noch alles machen und bewegen könnte. Oh, da geht was. Das bringt die Gefahr des Scheiterns mit sich. Des Enttäuschtwerdens. Klar. Aber grundsätzlich lebt es sich als Optimist leichter. Es ist nicht leicht, Pessimist zu sein. Es ist sogar eine sehr unglückliche Lebenshaltung. Da, wo der Optimist die Chancen sieht, sieht der Pessimist das sichere Scheitern. Und das kann richtig anstrengend sein. Das kann mich hemmen. Und es wurde mir gegenüber schon oft so formuliert. Meine letzte Stelle war geprägt von der Angst vorm Sterben. Dieses Damoklesschwert des Gemeindeschließens hing immer über uns Freibergern. Die ganze Zeit. Wenn jetzt 3, 4, 5 meiner alten Leutchen sterben, müssen wir zumachen. Dann haben wir kein Geld mehr. Am Ende des Jahres war nie genug Geld da, mich weiter zu bezahlen. Das war nicht schön. Und immer zu hören, oh, und das wird schwierig. Als ich in unseren Verband gekommen bin, hatten wir noch knapp 20 Gemeinden. Als ich gegangen bin, hatten wir noch 7. Es ging immer darum, es geht alles den Bach runter. Und ich war so der, wie gesagt, ja, ich bin der Optimist, ich hab gedacht, oh, geht schon irgendwie weiter hier, machen wir schon. Und ich habe immer wieder gehört, du kannst das so sehen, aber ich eben nicht. Ich bin nicht so, ich bin eben ein Zauderer, ein Angsthase. Ich sehe nur die Risiken und Gefahren. Und jetzt könnten Pessimisten denken, ich bin für das Reich Gottes nicht geeignet. Im Gegenteil. Jesus beruft sich so ein Exemplar in seinen engsten Mitarbeiterkreis. Und ganz wichtig, er beruft ihn nicht, weil er noch so einen Bremsklotz braucht, einen Mahner, so einen typischen, Steffi, verzeih mir, Kassierer, ja, der immer nur sagt, langsam, geht so nicht, mach mal langsam, Jesus. Petrus, ruhig. Nee, das ist nicht die Rolle, die Thomas einnehmen soll. Jesus beruft Thomas in eine ganz, ganz andere Rolle, die ich mir gleich ansehe. Aber zuerst noch ein Appell. Wenn du so ein Pessimist, ein Fatalist, ein Zauderer, ein vorsichtiger Typ bist, Jesus kann dich gebrauchen. Und Jesus will dich gebrauchen. Und dafür musst du nicht zum Optimisten werden. Das wurde Thomas nie. Werden wir nachher in der zweiten Geschichte noch sehen. Jesus kann und will und wird dich gebrauchen, wenn du dich ihm ganz zur Verfügung stellst, wenn du für ihn brennst. Denn das ist das Zweite, was wir hier in dieser Geschichte bei Thomas entdecken. Er ist unfassbar hingegeben, bis in den Tod. Wir erleben Thomas hier als wahnsinnig treu. Ein Optimist hat es leicht, treu zu sein. Der erwartet ja, dass alles gut ausgeht. Ich denke, ja, klar bin ich treu, wird schon funktionieren irgendwie. Aber der Pessimist hat es da deutlich schwerer. Der rechnet ja immer mit der Totalkatastrophe. Und da wird es dann wirklich schwerer, echt treu zu sein. Thomas folgt Jesus hier nach, obwohl er den sicheren Tod erwartet. Treue, Hingabe, Entschlossenheit, egal wie man das hier nennt, es steckt derselbe Wert dahinter, dass man alles für Jesus gibt. Thomas brennt für Jesus. Er hat eine unfassbare Leidenschaft für ihn. So sehr, dass er für ihn sterben würde. Er würde alles geben, alles für seinen Herrn. Unglaublich toll, ein echtes Vorbild. Und ich lerne daraus, wenn ich wirklich von Jesus erfasst bin, dann tue ich alles für ihn. Und es hinterfragt mich, ist das so? Wie hätte ich reagiert? Hätte ich Ausreden gesucht? Und wahrscheinlich auch gefunden? Oder wäre ich Jesus gefolgt in den vermeintlich sicheren Tod? Das ist ja meistens nicht das, was wir im Alltag erleben. Meistens ist die Entscheidung, die wir zu treffen haben, nicht so groß. Aber es gilt trotzdem, bist du bereit, Jesus nachzufolgen in die Unsicherheit, in das unbequeme Leben, in Bereiche, die dir nicht vertraut sind? Bist du treu, auch wenn es anstrengend, unbequem, nachteilig wird? Nicht, weil du musst, sondern weil du hingegeben lebst. Hingegeben wie Thomas. Und dann beobachten wir noch was anderes, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. In seiner Hingabe, durch seine Treue, wird Thomas hier zum absoluten Anführer. Der ist der totale Leiter. Er wird in seiner Treue jemand, der andere zur Treue anleitet. Und das ist ja total abstrus. Thomas rechnet mit seinem Tod und mit dem Tod aller Jünger und sagt, jawohl, Schulterzucken, los, wir gehen mit ihm und sterben mit ihm. Und was passiert? Die anderen kommen mit. Die anderen, die Jesus gerade eben noch abgeraten haben, mitzukommen, laufen Thomas hinterher. Ohne mit der Wimper zu zucken. Sie folgen Thomas. Sie nehmen sich an seiner Treue ein Beispiel. Und daraus folgt für mich, wenn du hingegeben, wenn du treu lebst, dann wirst du andere dazu führen, es genau so zu tun. Egal, was für ein Typ du bist. Wer nimmt andere Menschen mit? Wer zieht sie mit? Wer begeistert sie für etwas? Das sind die Optimisten, die Visionäre, nicht die Zweifler. Wirklich? Thomas zeigt uns hier, dass es anders ist. Er wird trotz seines Wesens zum Zugpferd und reißt die anderen mit für diese Sache mit Jesus. Und ich finde das so großartig, denn es gibt jetzt keine Ausreden mehr. Nein, dein Wesen, deinen Typ, den kannst du nicht ändern. Wenn du Pessimist bist, dann wirst du das sehr wahrscheinlich auch bleiben. Zum einen hat Jesus dich so berufen und gerufen, wie du jetzt gerade bist. Aber zum anderen ist deine Leidenschaft, deine Treue, deine Hingabe entscheidend. Und an der kannst du arbeiten. An der kannst du was ändern. Und genau darum machen wir dieses Jahr. Darum gibt es dieses Jahresmotto. Um euch zu helfen, hingegebener, treuer zu werden. Denn wenn du Jesus leidenschaftlich nachfolgst, wirst du damit anderen zum Vorbild werden. Dann wirst du andere mitnehmen, sie anleiten, selber hingegeben und treu zu werden. Und das ist so genial. Ist noch ein kurzes Wort an die versammelten Optimisten und Visionäre unter uns hier. Lasst uns Gott dankbar sein für unser Wesen. Denn wir haben es damit deutlich leichter. Aber das Entscheidende ist nicht unser Wesen, unsere mitreißende Art. Denn dann könnten wir auch genauso gut Staubsaugervertreter werden. Das, was Menschen mitreißt, was uns zu Leitern, zu Visionären, zu Veränderern, zu Anleitern, zu Mitnehmern macht, das ist unsere Hingabe. Und liebe Leute, das ist mir ganz wichtig, das hier zu betonen. Das ist nicht alleine mein Job. Das ist unser aller Job, andere Menschen in die Hingabe hineinzuführen. Und das ist nicht der Job des Pastors, das ist nicht der Job des Leitungskreises. Doch ist er schon, aber nicht alleine. Es ist unsere aller Aufgabe. Wenn wir treu und leidenschaftlich leben, dann werden uns andere folgen, ob wir Optimisten sind oder nicht. Und wenn wir nicht leidenschaftlich leben, dann kann ich hier vorne den Handstand machen und noch so leidenschaftlich reden, dann werden sie uns nicht folgen. Egal, ob wir Pessimisten sind oder nicht. Also, Thomas war on fire und hat Menschen so mitgerissen und wird damit zu einem riesigen Vorbild. Der zweite und keine Angst, auch der letzte Punkt für heute, die zweite Geschichte, ist die wohl bekanntere der beiden. Das ist das, wo Norbert am Anfang schon darauf eingegangen ist. Aus dieser Geschichte hat der Zwilling seinen wenig schmeichelhaften und auch zu Unrecht vergebenen Beinamen, der Zweifler. Sie spielt nach der Auferstehung Jesu, Johannes 20, und ich lese euch die Verse 24 bis 28 mal vor. Thomas, auch Didymus genannt, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen, ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Tür verschlossen war, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und lege sie an meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Dieser Text ist der Text, auf den das gesamte Johannesevangelium zustrebt. Das Christusbekenntnis des Thomas in Vers 28 ist eine der wichtigsten Bibelstellen, wenn es um die Gottheit Jesu geht. Es ist ein ganz zentraler Text der Bibel und ich möchte euch 2 kleine Fakten nennen. Der erste untermauert nur den ersten Punkt von eben und der zweite macht uns Thomas noch vorbildlicher. Aufgrund dieser Geschichte hat Thomas seinen Spitznamen weg, ja, der Zweifler. Er war nicht dabei, als Jesus den Jüngern sich gezeigt hat. Und er kann nicht glauben, was sie ihm erzählen. Er kann es nicht fassen. Merkt ihr es? Da ist er wieder, der Pessimist. Ja, wenn ihr das erzählt, das wäre schon schön, wenn er wieder leben würde, aber das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ja, und solange ich das selber nicht sehe, nee, bleib mal auf dem Teppich, das kann ich nicht glauben, auf keinen Fall. Und dann passiert nichts. 8 Tage lang. Die anderen Jünger sind so voll am Rumhibbeln, sind voll aufgeregt. Oh, krass, er ist auferstanden, er hat es sich uns gezeigt. Oh, was soll jetzt noch passiert? Und Thomas steht daneben und sagt, glaube ich nicht. Ihr spinnt ja, bleibt mal ruhig. Das muss echt schwer auszuhalten sein. Und dann kommt Jesus. Wieder, wie vor einer Woche bei den anderen Jüngern, durch die geschlossene Tür. Er wiederholt für Thomas seinen Auftritt. Identisch. Er zitiert Thomas fast wörtlich. Die Aufforderung, seine Finger in die Seite zu legen, die sind fast identisch mit der Forderung von Thomas. Und ich finde das so großartig, wie Jesus hier auf seinen Freund eingeht. Ja, er gibt ihm genau das, was er braucht. Er kannte ihn, er wusste um sein Wesen, um seinen Pessimismus. Und er lässt sich voll auf ihn ein. Thomas, der Zweifler, der ungläubige Thomas. Ich finde, das wird ihm nicht gerecht. Über seine unfassbare Hingabe habe ich eben schon gesprochen. Und auch hier in dieser Geschichte ist seine Reaktion großartig. Ist euch aufgefallen? Es wird nicht berichtet, dass Thomas hingeht und er Jesus berührt. Und wie ich den Text lese, hat er das auch nicht getan. Er hat das nicht gebraucht. Er sagt, sieht Jesus und alles ist gut. Seine tiefe Trauer, seine Verzweiflung wandelt sich in Freude und in Anbetung. Und noch eine kurze Anmerkung zur Ehrenrettung des ungläubigen Thomas. Ihm wird ja immer vorgeworfen, dass er erst glaubt, nachdem Jesus sich ihm wirklich gezeigt hat. Aber ganz ehrlich, das war doch bei allen Jüngern so. Die Frauen kommen vom leeren Grab wieder und was machen die Jünger? Die feiern keinen Anbetungsgottesdienst, weil Jesus auferstanden ist. Die fetzen los und wollen das leere Grab sehen. Die wollen den Auferstandenen sehen. Die fangen erst an zu glauben, als sich Jesus ihnen gezeigt hat. Thomas hatte nur das Pech, dass er nicht dabei war. Ja? Er braucht genau dasselbe, was die anderen Jünger auch gebraucht haben und kriegt es von Jesus. Und es ist Thomas, der Jesus hier sowas von deutlich als Gott selbst erkennt und bekennt. In Matthäus 16 fragt Jesus seine Jünger einige Zeit vorher, für wen sie ihn denn halten. Und Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber was Thomas hier macht, das ist viel mehr. Petrus hat erkannt, dass Jesus mehr ist als ein normaler Mensch. Aber zu diesem Zeitpunkt ist er noch voll drin in seiner innerjüdischen Vorstellung, der hat nicht kapiert, wer Jesus wirklich ist. Thomas hat es verstanden. Mein Herr und mein Gott. Das ist eine ganz klare Anspielung auf die Gottesanrede im Alten Testament. Und sie bezeugt, dass Thomas verstanden hat, dass der lebendige Gott, das Jahwe, selber vor ihm steht. Und ich möchte euch hier zwei Dinge mitgeben, die wir von Thomas lernen können, wo wir ihn zum Vorbild uns nehmen können. Das erste ist, er setzt Jesus nach. Es wäre doch für Thomas mit seinem Charakter voll verständlich gewesen, wenn er sich heulend in die Ecke setzt und sagt, na super, jetzt ist alles vorbei, jetzt höre ich auf, ich habe keine Lust mehr. Aber er sagt, nee, ich will das glauben, aber dafür brauche ich das und das und das. Wie gehst du damit um, wenn Gott dich enttäuscht? Was machst du, wenn Gott dich Wege führt, die dir nicht gefallen? Was tust du, wenn Gott deine Gebete nicht erhört? Die natürliche Reaktion ist umdrehen und wegrennen. Und es ist die schlimmste, die du wählen kannst. Von Thomas können wir lernen, dass die einzig richtige Reaktion auf Krisen ist, hin zu Gott, hin zu Jesus. Und stell ruhig deine Forderungen. Thomas tut's hier auch. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Ich will deine Wunden sehen. Jesus, zeig dich mir. Auch wenn Gott mich enttäuscht, will ich mich nicht abwenden, sondern ich will an ihm dranbleiben. Und ich will darauf warten, wie unser Herr reagiert. Lass es uns danach wie Thomas machen. Und das Zweite, was wir hier entdecken, ist, dass Thomas bekennt. Er bekennt seinen Glauben. Er bezeugt laut und deutlich, dass Jesus sein Herr ist. Ja, ich sage nochmal den Vers 28, mein Herr und mein Gott. Das mit dem Gottesnamen habe ich schon gesagt. Viel wichtiger finde ich aber das Personalpronomen. Mein Herr und mein Gott. Es ist nicht irgendein Gott, es ist mein Gott. Jesus ist nicht irgendein Herr, er ist mein Herr. Das spricht Thomas auch aus und lebt es auch. Und dieses Bekennen, das kann in zwei Richtungen gehen. Wir können unseren Glauben vor Gott bekennen. Und das klingt im ersten Moment ein bisschen seltsam. Ja? Warum sollte ich denn meinen Glauben vor Gott bekennen? Ne? Was? Wenn wir Gott sagen, wer er für uns ist, dann räumen wir ihm auch diese Stellung in unserem Leben ein. Wenn ich Gott sage, du bist mein Herr, du hast die Verfügungsgewalt über mich, ich gehöre dir, dann schaffen wir damit eine Realität. Und davon bin ich überzeugt. Dann setzen wir Gott ins Zentrum. Dann geben wir ihm diesen Platz, der ihm gebührt. Und natürlich, wenn du das einfach so sagst, wenn es ein Lippenbekenntnis ist, dann kannst du es dir auch sparen. Die Herzenshaltung ist das Wichtige. Und trotzdem habe ich in meinem Gebetsleben auch vor solchen Lobpreiszeiten erlebt, wenn ich Jesus erstmal sage, wer er eigentlich ist für mich, dass dann auch die Relation geklärt ist. Wann hast du Gott das letzte Mal gesagt, wer er für dich ist? Wann hast du ihm das letzte Mal gesagt, was er dir bedeutet? Welchen Platz er in deinem Leben einnehmen sollte? Mach's wie Thomas und sag es ihm. Wenn du dir das Heftchen für Gemeinde liest, Bibel mitnimmst und morgen früh zum ersten Mal die Kapitel liest, sag's ihm. Ach nee, das ist so weit weg. Wir machen das jetzt. Ich gebe euch 10 Sekunden. Mehr braucht ihr nicht. Einen Satz. Wer ist Jesus für dich? Sag es ihm. Und er ist nicht ein Herr. Er ist nicht ein Gott. Verwende, wenn du das kannst, das richtige Personalpronomen. Sei wie Thomas. Werde ein Bekenner. Wenn ihr es vor Gott bekannt habt, ist der nächste Schritt, es vor Menschen zu bekennen. Das hat Thomas auch getan. Das spielt hier im Text keine Rolle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Reaktion von Thomas die anderen Jünger beeindruckt hat. Dass er sie damit geprägt hat, dass er sie verändert hat. Und nach Pfingsten ausgerüstet mit dem Heiligen Geist ist Thomas sehr aktiv geworden. Es gibt außerbiblische Quellen, die bezeugen, dass Thomas bis nach Indien gekommen ist und da für seinen Glauben gestorben ist. Und ich dazu, also nicht zum Sterben, sondern zum Bekennen, möchte ich uns abschließend Mut machen. Lasst uns Thomas nacheifern und ein Bekenner werden. Ich will mutig dazu stehen, dass Jesus mein Herr und mein Gott ist. Und vielleicht denkt ihr, naja super, als Pastor hast du es ja leicht. Ja? Wenn dich jemand nach deinem Beruf fragt, dann bist du schon am Bekennen. Es ist ganz schön leicht, sich hinter dem Pastor zu verstecken. Denn damit ist ja alles gesagt. Nee, ich will nicht sagen, ich bin Pastor oder ich gehe ab und zu in den Gottesdienst oder Jesus war echt ein klasse Kerl. Ich glaube an Jesus. Er ist mein Herr. Er ist mein Gott. Mein Ein und Alles. Und ich kann euch sagen, das kostet auch einen Pastor Mut. Es ist nicht einfach. Und es geht wahrscheinlich auch nur, wenn wir leidenschaftlich glauben und uns da vielleicht so einen Mann wie Thomas zum Vorbild nehmen. Amen.